Ja, einen gesegneten Sabbat. Viele liebe Grüße aus Ilmenau. Das Gemeindeleben wird dort erst nächste Woche wieder stattfinden. Über viele, viele Wochen und Monate konnte dort nichts initiiert werden. Bei uns lag das aber mehr oder weniger daran, dass wir zu 75-80% Geschwistern bestehen, die 75 und älter sind und die einfach Bedenken hatten, unter den gegebenen Umständen in die Gemeinde zu kommen, auch wenn wir das natürlich intern teilweise auch anders interpretieren, wie es die Medienlandschaft ja teilweise in uns versucht hineinzudreschen. Ich habe die Zeit genutzt, ich hatte auch die Möglichkeit wahrgenommen, mehrere Wochen mich im Homeoffice mit der Bibel auseinanderzusetzen, also Homeoffice hat auch was Gutes, was Positives. Und ich bin über ein sehr interessantes Thema gestoßen. Ich bin mir sicher, jeder von euch kennt diese, ist ja keine Geschichte, dieses Ereignis, was vor über 2000 Jahren stattgefunden hat. Es geht um einen Stern, der aufgegangen ist, der Stern zu Bethlehem. Aber in den Schrifttum von Ellen White bin ich auf eine ganze Menge an Zusatzinformationen gestoßen, darüber, die mich sehr, sehr nachdenklich gemacht haben. Und wenn ich bisweilen unsere Gemeinde weltweit betrachte, da haben wir schon manchmal den Eindruck, dass sich Geschichte wiederholen kann oder wir setzen es in den Konjunktiv wiederholen könnte. Das Geheimnis des Sterns von Bethlehem. Ihr dürft das gerne auch mitverfolgen. Ihr findet dieses beeindruckende Ereignis im Matthäusevangelium. Es ist auch sehr interessant, dass wir darüber nur etwas im Matthäusevangelium erfahren. Allein die Überschrift Kapitel 2 ist in manchen Bibeln schon etwas konfus. Bei mir heißt es die Magier, in anderen da stehen die Zauberer etc. Wenn wir uns aber genau betrachten, um welchen Personenkreis es sich hier handelt, da werden wir feststellen, dass es, um das mal in unserem heutigen Sprachgebrauch wiederzugeben, sich um Astrophysiker gehandelt haben. Also es waren in erster Linie keine Zauberer. Ich habe auch ein paar spektakuläre Bilder mitbekommen, um vielleicht auch das ganze Szenario von damals besser zu verstehen. Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Das ist eine Milchstraße, eine Galaxie im Weltraum. Ich hoffe mal, jeder kann das einigermaßen erkennen. Und wenn ihr mal die Möglichkeit habt, mit einem Fernglas, mit einem Nachtsichtgerät rauszuschauen in den Sternenhimmel, ihr werdet so viele Sterne sehen, das ist einfach unglaublich. Wir können diese nicht zählen. Und ich glaube, für jedes Kind ist das immer ganz interessant und spannend, da mal hinzublicken. Da sieht man Dinge, vielleicht sogar auch Sputniks, Satelliten etc., was da oben noch so rumfliegt. Fakt ist eins, das zieht uns bisweilen magisch an. Es gibt auch andere spektakuläre Aufnahmen, hier in Form von 3D-Animationen. Wir wissen, dass es im Weltraum Dinge gibt, von denen wir noch nie etwas gesehen oder gehört haben. Aber sie faszinieren uns definitiv. Ja? Oder auch hier eine 3D-Animation, alles ohne Ton. Dazu braucht man keinen Ton. Ich hoffe nur, dass es einigermaßen sichtbar ist. Verdanken haben wir das unter anderem diesem wunderbaren Weltraumteleskop. Ob man mit dem Weltraumteleskop bisweilen auch auf die Erde schaut, um zu prüfen, was der eine oder andere macht, ja, das weiß ich nicht, vielleicht ist das so. Aber das Weltraumteleskop Hubble liefert uns schon beeindruckende Bilder. Ihr habt hier auch mal eine Animation, ja, wie man uns das verkauft, um nachzuvollziehen, wie man das Teleskop in den Orbit gebracht hat, ca. 400 Kilometer über uns. Ist schon ganz spektakulär, was sie da gemacht haben. Ob das Gerät da oben wirklich so rumfliegt, wie es ja zu sehen ist, nun, das weiß ich nicht. Ich bin noch nicht oben gewesen. Ja. Aber worauf will ich hinaus? Ja, wenn man manchmal zu tief guckt ins Weltall, erkennt man auch mal Dinge, ja, die sollen da nicht sein. Ja. Also aufpassen, nicht zu lange durch das Fernglas in das Weltraum blicken. Vor über 2000 Jahren hat sich das alles ein bisschen anders gestaltet. Da gab es kein Fernglas, da gab es keine Teleskope. Da saßen die Menschen und haben beobachtet. Und da hat sich das vielleicht so wie folgt abgespielt. Man hat gewartet, bis die Nacht kam. Jetzt sieht man, irgendwann mal kommen die Sterne und Gestirne. Und man fing an, Aufzeichnungen zu machen. Man beobachtete wirklich den Sternenhimmel akkurat. Und gerade in den Regionen, wo es Wüsten gibt, wo wir nahezu 300 Tage im Jahr einen sternklaren Himmel haben. Das war prädestiniert für einen ganz bestimmten Personenkreis. Das waren die sogenannten Chaldeer, habt ihr bestimmt schon mal gehört, im alten Babylon. Babylon ist euch ja bestimmt ein Begriff. Und die waren die führenden Astrophysiker zu ihrer Zeit. Wenn man eine Frage hatte für 2000, 2500 Jahre in Bezug auf Konstellation, auf Gestirne, auf Sonnenfinsternisse, Mondfinsternisse, dann ging man nach Babylon zu den Chaldeern, die hatten da eine Antwort. Die konnten das sehr, sehr präzise schon zur damaligen Zeit vorausrechnen. Für die Wissenschaft von heute ist das immer noch ein Rätsel, wie man das machen konnte. Aber es gibt ja historische Belege, wonach das wirklich eindeutig nachvollziehbar ist. An einem ganz normalen Tag in der Wüste haben wieder mehrere Sternendeuter, Astrophysiker den Himmel beobachtet und vor über 2000 Jahren ist da etwas sehr Seltsames passiert. Diese Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, die werde ich jetzt kombinieren mit Bibel und Aussagen von Ellen White, also nicht wundern. Die Astrophysiker, die waren sehr verblüfft über das Licht, was da ankam und was einfach blieb. Die waren sich auch schon bewusst, dass es explodierende Sterne gegeben hat. Aber irgendwann mal ist das Licht auch wieder weg. Bevor ein Stern explodiert, gibt es aber immer diverse Anzeichen dafür, sodass man vorbereitet ist auf das, was da kommen mag. Nur hier ist das nicht der Fall gewesen. Von heute auf morgen war da einfach ein Licht. Und das Licht ging nicht weg. Vielleicht kann man sich das auch so vorstellen. Irgendwann mal fing es auch an zu funkeln. Und es wurde immer größer und immer größer. Das war bisweilen schon sehr verwunderlich, aber richtig interessant wurde es erst dann, als man das Licht auch am Tag gesehen hat. Und dann sind einige, Ellen White beschreibt das so, sehr misstrauisch geworden. Sie waren auch damals sehr abergläubig, ihr wisst das. Und wenn man nicht weiß, was man sieht, dann fängt man an zu lesen, zu prüfen, in der Vergangenheit. Denn dieses Ereignis ist nicht natürlich, das haben die damals schon gewusst. Und so gingen sie in ihre große Bibliothek, Babylon war bekannt für eine sehr, sehr große, umfangreiche Bibliothek, eine Büchersammlung, und sie fingen an zu lesen und zu suchen. Ob es irgendwo einen Hinweis gibt, muss man sich vorstellen, der Stern war schon da, in Israel hat man noch gefeiert. Der Stern war eindeutig zu identifizieren, so beschreibt das Ellen White. Und ein paar Männern, so schreibt Ellen White, hat Gott ihnen den Geist zukommen lassen, den Heiligen Geist, wir haben mal drüber gesprochen. Der Heilige Geist, der sie dazu befähigte, in dem richtigen Buch, im richtigen Ort, am richtigen Ort zu suchen. Und so kam es, wie es sein oder wie es kommen musste, sie stießen auf Schriften auf dem Alten Testament. Und hier 4. Mose 24, 4, 17, so wie wir das da jetzt auch nachvollziehen können, haben sie es erst auch durchgelesen. Für sie war das ein Indiz, all das, was Sie da gerade sehen, was einen unnatürlichen Ursprung inne hat, ist tatsächlich irgendwo abzuleiten. Und hier wird auch ein Zusammenhang gebracht. Hier scheint irgendjemand auf diese Welt gekommen zu sein. Irgendjemand Besonderes. Es tritt hervor, ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich. Für die Gelehrten war klar, wenn sich ein Zepter erhebt, ein Zepter ist immer ein Zeichen, ein Synonym für eine Regentschaft. Hier ist also irgendetwas Außerordentliches passiert. Und sie haben weitergesucht. Und dann sind sie auf ihn gestoßen. Daniel. Daniel, viele Jahre in Babylon verbracht und die Schriften von Daniel waren alle erhalten geblieben. Und wer das Buch Daniel gelesen hat, ich bin mir sicher, viele von euch haben das getan. Wenn nicht, ich kann euch das immer nur empfehlen. Der wird festgestellt haben, da gab es eine ganze Menge prophetische Voraussagen. Unter anderem auch 490 Jahre. Die Jahrwochen habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und sie begannen schlichtweg zu rechnen. Ausgehend von den Zugeständen des Gottes, der Heilige Geist wirkt an ihren Herzen. So schön hat das Ellen White umschrieben. Und nach ihrem Rechensystem wussten sie, dass jetzt der Tag ist, an dem, wer auch immer, ein großer König geboren wurde. Der Stern war ja schon da. Mit dem Beginn des Leuchtens war das Kind bereits geboren. Das Interessante in dieser Geschichte ist, hier noch einmal eine Dimension, damit ihr mal nachvollziehen kann, wo das gewesen ist. Das ist Babylonien. Hier unten habt ihr eine Küstenstadt, bekannt unter Basra, ist bestimmt noch bekannt, Basra, eine Stadt, sehr, sehr kulturreich, auch Simbad, wer die alten Märchen kennt, hat immer in Basra stattgefunden oder in Bagdad. Ja, Bagdad habt ihr hier, Babylon, hier spricht man von Babel, ja, der Hauptstadt von Babylon. Ja. Hier oben Assur, Ninive, und was ganz interessant ist, das alles ist Wüste. Ja? Und hier konnte man nicht einfach mal von A nach B gehen. Also von hier nach da war unmöglich. Und hier unten, da wo die Hand ist, da mussten die hin. Das haben die herausgefunden gehabt, nach Israel. Und der Weg führte sie tatsächlich hier hoch, Richtung Assur, Ninive, wie damals Nebukadnezar Israel eingenommen hat. Das war der gleiche Weg. Ja? Wir sprechen hier allerdings von mehreren tausend Kilometern. Ja, das ist also nicht ein Tagesritt gewesen. Aber sie sahen das Ereignis, oder sie interpretierten das Ereignis als so wichtig, dass sie sich gezwungen sahen, das ist total interessant, diesen Weg einzuschlagen, um diesen König zu würdigen. Babylon darf man nicht vergessen, Babylon zur damaligen Zeit, Erzfeind. Erzfeind der Israeliten. Kein Babyloner ist freiwillig dahin gegangen. Und kein Israelit ist freiwillig nach Babylon gegangen. Ja? Es sei denn, es standen Handelszwecke im Hintergrund, also Geld, Reichtum. Okay? Und da haben sie sich gedacht, ausgestattet mit diversen Wertgegenständen. Sie werden hier nicht aufgezählt. Ja? Wir haben jetzt keine überlieferten Daten, wie viel dabei war. Aber Ellen White schreibt, es war eine Menge. Es war Königswürde. Was ist nicht einfach nur mal ein Kästchen mit 3 Talern? Da war wesentlich mehr dabei. Und sie gingen nach Israel. Und das Interessante ist allerdings nicht einfach so Pi mal Daumen, sondern sie ließen sich von diesem Licht führen. Sie sind einfach diesem Licht gefolgt. Und das ist auch ein ganz besonderes Phänomen, weil das Licht tatsächlich abgewichen ist. Also das Licht war heute noch da und morgen war es da. Und sie wussten, alles klar, von heute auf morgen gehen wir da, aber dann müssen wir da drüben hin. Gott hat sie durch die Wüste geführt. Auf, das ist ganz, ganz wichtig, auf seinen Weg. Nicht auf den Weg eines Menschen, sondern auf seinen Weg. Und sie sind da lang gegangen, wo sonst nie einer lang gehen würde. Hat was mit Vertrauen zu tun. Wir sprachen heute auch von Vertrauen in der Bibelbetrachtung. Diese Menschen hatten Vertrauen, das ist total irre. Vertrauen an einen König, den sie gar nicht kannten. Sie gingen hin, um einen König zu würdigen, den sie nicht kannten. Und so kamen sie eines Tages nach Jerusalem. Und das ist vielleicht auch so ein Spiegelbild für unsere heutige Zeit. Berlin, London, New York, vielleicht auch Bamberg. Reges Treiben, Handel, Tag und Nacht, ohne Ende. Sie waren sehr verwundert, als sie dort ankamen. Es waren übrigens keine 3. Ja, nirgendwo in der Bibel steht, dass es 3 gewesen sind. Das ist eine Erfindung des Menschen, das ist ganz wichtig. Ja, könnt ihr gerne nachlesen, ihr findet dort keine Anzahl. Sie kamen in Jerusalem an und das Leben ging einfach weiter, so wie heute. Man kaufte, man heiratete, man verheiratete sich, man feierte. Und sie waren doch sehr verwundert über die Tatsache, dass der König der Juden geboren ist. Aber keiner hat es gewusst. Zeichen der Zeit. Und so gingen sie auf den Markt und fragten die Menschen dort, sagt mal, wo ist denn eigentlich das Kind, euer König, euer Befreier, euer Messias? Diesen Namen kannten sie damals noch nicht. Die Juden wussten, sie sprechen von dem Messias, dem Messias, ja, den Gesalbten, der Erlöser. Und sie fragten sie, das ist alles von Ellen White jetzt, ja, was für ein Kind? Welcher Erlöser? Wir wissen, dass irgendein Erlöser kommt, aber er ist einfach noch nicht da. In dem Augenblick schauten die Physiker, die Astrologen, Astronomen hoch und der Stern war weg. Das Licht war weg. Sie waren noch nicht in Bethlehem. Das ist ganz interessant. Sie waren in Jerusalem. Und so gingen sie weiter. Und sie fragten jene und diese, zur Rechten, zur Linke, Kinder, Kreise, Frauen. Und diese Fragerei, die blieb nicht unbeobachtet. Es rumorte auf einmal. Da sind nämlich welche gekommen, die gar nicht hierher gehören. Und die erzählen etwas von einem König, der geboren wurde. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass diese Botschaft auch irgendwann mal zu ihm gekommen ist. Herodes, ein König wurde geboren. Wahnsinn, er ist ja der König dieser Region. Er wusste gar nichts von diesem Nebenbuhler. Das war erstmal gar nicht so schlimm für ihn. Wer das auch sein mag, völlig sekundär. Aber da ist jemand da, der seinen Thron streitig machen könnte. Das hat ihn geärgert. Und das Interessante dabei ist, und er ging den ganzen nach. Was machte er? Woher kam das denn? Die Juden haben das erzählt. Es geht also um einen König, um einen Erlöser der Juden. Noch nie davon gehört. Aber er wusste, das bedeutet Ärger. Das bedeutet Ärger. Also machte er was sehr Außergewöhnliches. Er berief die gesamte theologische Priesterkaste zu sich. Und er fragte sie, stimmt es, dass in eurer Schrift geschrieben steht, dass es einen Stern geben soll? Einen Stern, der leuchtet und der euch zeigt, dass der Messias geboren sei. Und was sagten die Pharisäer, die Priester? Ja, so steht es geschrieben. Und habt ihr denn gewusst, dass dieses Kind geboren ist? Und da waren sie außer sich. Und sie fragten Herodes, wer hat dir das erzählt? Und Herodes sagte, das spricht man auf der Straße. Herodes wusste aber schon, dass da diverse Gäste aus Babylon da waren. Das spricht sich ja rum. Die waren ja auch anders gekleidet. Ja. Herodes dachte kurz nach und erzählte dann die Geschichte, es sind Weise aus dem Morgenland da. Die haben das berichtet. Sie haben einen Stern gesehen und diesem Stern sind sie gefolgt. Und die Priester waren natürlich außer sich, denn von denen hat keiner den Stern gesehen. Und sie antworteten zu Herodes, mach dir da mal keine Sorgen, das sind Chaldäer. Gott spricht nicht mit Chaldäer. Wenn Gott überhaupt zu uns spricht, dann nur durch uns zum Volk. Haben wir irgendwo schon mal gehört, ne? Gibt es vielleicht auch in unserer heutigen Zeit, dass wir sagen, also so wie du aussiehst, du hast zwar eine ganze Menge bei dir, aber keinen Heiligen Geist. Weil du passt nämlich nicht in unser System, unser Konzept. So ungefähr kann man sich das damals vorstellen. Eitelkeit. Wir, das auserwählte Volk. Nur wir sind in der Lage, das zu erkennen und zu identifizieren. Ihr könnt das alles jetzt nachlesen. Und der Herodes sandte sie ihm fort. Der Herodes war allerdings neugierig geworden. Und so ging er hin, und das könnt ihr jetzt auch wieder nachlesen, und er sandte die Weisen zu sich. Da kamen die Weisen. Und er fragte die Weisen noch einmal nach der Geschichte. Und er ließ sich komplett aufklären und es machte er was sehr, sehr Außergewöhnliches. Er fragte sie nach dem Datum der Geburt. Das ist interessant. Und die Weisen aus dem Morgenland waren in der Lage, den genauen Zeitpunkt der Geburt Jesu Christi zu erzählen. Und jetzt wisst ihr, wie die Geschichte weitergeht. Ja. Hier sollte noch bemerkt werden, das schreibt Ellen White, nachdem Herodes gesagt hat, geht hin und sucht das Kind, so nach dem Motto, und ich bin ja froh, dass es da ist, und bestellt ihm viele liebe Grüße und vielleicht können wir uns so irgendwann mal arrangieren. Ja, mein Herodes hat natürlich ein anderes Ziel verfolgt, Herodes wollte das Kind umbringen lassen. Ja, aber er musste ja erstmal schauen, stimmt das denn wirklich, was da erzählt wird? Ja, und in seinen Leichtsinn schickte er die Weisen dorthin, nämlich nach Bethlehem. Das haben ihnen die Pharisäer nämlich schon gesagt. Und die Weisen fragten ihn dann, wo ist denn Bethlehem? Herodes wusste, wo Bethlehem ist. Herodes ging aber nicht auf diesen Dialog ein und brachte sie raus, ließ sie rausbringen. Kaum waren sie draußen, war der Stern wieder zu sehen. Und sie folgten einfach nur diesen Stern. Und dieser Stern hielt genau in Bethlehem an, und zwar Zenit. Zenit oben über die Hütte, und die Hütte wurde erstrahlt. Das ist die Geschichte, auch die wir hier nachlesen können. Ihr wisst auch, dass die Weisen dann nicht noch einmal zurück zu Herodes gegangen sind, sondern sie sind schnurstracks wieder nach Babylonien zurückgegangen. Was ist diese Quintessenz dieser Geschichte? Die Menschen von damals waren geistig und geistlich völlig verblendet, in die Irre geleitet und demzufolge auch blind. Vielleicht sollten wir heute auch mal drüber nachdenken. Wie stehen wir zu Jesus Christus? Haben wir uns vielleicht auch unseren eigenen Jesus Christus geschaffen, so wie wir ihn gerne haben wollen? Damals warteten, vielleicht habe ich da noch ein Bild drauf, das waren die Pharisäer, damals wartete man auf so einen. Das ist David gegen Goliath, hier unten noch zu erkennen. Ja? Das sind die Helden von heute. David. Man erwartete diesen braun gebrannten David mit einem sportlichen Körper, mit einem großen Schwert und einer Krone. Er sollte Israel militärisch befreien von den Römern. Auf diesen Menschen mit diesen Attributen haben sie gewartet. Das Kind, geboren in einer Scheune, in einer Hütte, armselig, passte schlichtweg nicht ins Bild. Das konnte nicht der Messias sein. Und demzufolge hatten die Pharisäer auch überhaupt kein Anliegen, das muss man sich mal vorstellen, auch nur ansatzweise mal den Versuch zu nehmen, hinzufahren, sich zu überzeugen. Auch wir neigen dazu heute, einen Jesus Christus nachzueifern, den die Bibel nicht kennt. Wir hatten heute in der Betrachtung darüber gesprochen, die Schrift legt sich selber aus. Die Schrift erzählt von Jesus Christus. Ohne die Schrift wüssten wir gar nicht, wer Jesus Christus ist. Und Jesus Christus fordert uns im Johannesevangelium auf, lies in der Schrift, das ist ein Imperativ. Erforscht die Schriften, denn sie sind es ja, die von mir zeugen. Und wenn wir das tun, dann haben wir auch ein völlig anderes Bild von Jesus Christus. Und wir fangen auch nicht an, überzuinterpretieren. Ein großes Problem auch in unserer weltweiten Gemeinde sind auch die verschiedenen Interpretationsphasen von Zeichen der Zeit. Da gibt es eine ganze Menge, was weltweit passiert, aber wir neigen doch dazu, dem einen oder anderen nachzurennen. Und, das ist die Quintessenz daraus, wir interpretieren etwas hinein. Eisegese habt ihr bestimmt schon mal gehört, ist absolut menschlich. Haben die Menschen damals auch gemacht. Das Bild haben sie verkauft. Das Bild haben sie gepredigt. Und die Israeliten, das einfache Volk, was nicht in der Lage gewesen ist, zu lesen und zu schreiben, überlegt mal, welche Privilegien wir heute haben. Wir können lesen, wir können schreiben, wir können diese Bibel studieren. Damals haben das die Pharisäer gemacht. Und sie haben einen völlig falschen Messias preisgegeben. Übrigens, die Juden, die warten heute immer noch auf ihren Messias. Und sie haben auch in ihren eigenen Handschriften Dinge fixiert, wonach erkenntlich wird, wenn er denn da ist. Hochinteressant. Hat aber mit der Bibel nichts mehr zu tun. Ellen White schreibt darüber. Wir sollten tunlichst die Finger davon lassen, unsere eigenen Fantasien in den Vordergrund zu stellen. Wer Jesus Christus ist, wie diese Dreieinigkeit auszusehen hat, wie sie fungiert. Was Gott eigentlich ist. Es ist wichtig zu wissen, wer der Herr Jesus Christus ist, was er für uns getan hat, hier auf der Erde und was er jetzt gerade für uns im himmlischen Heiligtum tut. Und wenn wir das tun, in voller Demut, dann sind wir auch in der Lage, die Zeichen zu erkennen, die kommen werden, um uns auf seine unmittelbare Ankunft vorzubereiten. Liebe Geschwister, die Welt hat auch ihre Helden. Und es gibt Gemeinden, da finden die auch einen Platz. Das ist kein Witz. Das sind Helden der Welt. Und ich habe Kinder kennenlernen dürfen, die haben andere Helden. Das sind diese Helden. Und sie spielen auch mit diesen Helden. So wie die Welt uns verkauft, dass die unter anderem, die in der Lage sind, diese Welt zu retten. Wir können das in dem Mainstream wunderbar verfolgen, was man alles tun kann, welche Ideen es gibt, um diese Welt zu retten. Die machen das. Darum schafft man auch diesen Menschen, diesen Übermenschen. Darum schafft man Dinge, wo wir sagen, das funktioniert nicht. Aber sie sagen, doch, es funktioniert. Es ist sogar schon da. Wir warten nur darauf, dass wir es zeigen können. Und dann wird eines Tages Luzifer wiederkommen auf diese Welt, verkleidet als ein wunderschöner Engel. Und die meisten Menschen auf dieser Welt werden ihm nachlaufen. Außer die, die zu diesem Zeitpunkt bereits versiegelt sind. Wir hatten heute drüber gesprochen in der Betrachtung. Ellen White hat gesagt, bei der Versuchung, das muss man sich vorstellen, damit man diese Dimension begreift, bei der Versuchung Jesu Christi in der Wüste war Jesus Christus nicht in der Lage, vor Beginn des Dialoges, der Versuchung, herauszufinden, wer dieser Engel tatsächlich ist. Ja, Jesus Christus war nicht in der Lage, dieser Engel war so wunderbar gekleidet, er hat es so liebevoll gesprochen, er hat Jesus Christus so wunderbar gelobt, er hat Gott Vater gelobt, er hat alles gelobt, er hat ihm praktisch den süßen Brei ums Maul geschmiert. Und Ellen White schreibt, Jesus Christus konnte hier nicht erahnen, dass es Satan ist. Wenn Jesus Christus das nicht konnte, hier als Mensch, meint ihr wirklich, wir können das? Nein. Aber wo hat er es mitbekommen? Als er nämlich anfing, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Ja, wer die Bibel aufmerksam gelesen hat im Vorfeld, hat Gott Vater ja was gesagt? Das ist mein geliebter Sohn. Und jetzt kommt diese Aussage, wenn du es wirklich bist, hat Gott euch wirklich gesagt, von dem Baum da drüben dürft ihr nichts essen? Das ist die gleiche Herangehensweise. Ab da, hat Ellen White gesagt, ab da wusste Jesus Christus, hier spricht nicht der Engel des Lichts, auch wenn Luzifer Lichtbringer hat. Hier spricht der große gefallene Engel. Und er ließ sich auch gar nicht groß auf einen Dialog ein. Er kam sofort, es steht geschrieben. Können wir das heute auch sagen, steht geschrieben, wenn uns jemand fragt? Oder müssen wir auch passen? Müssen wir fragen, wir müssen erstmal unseren Pastor fragen. Oder ich muss mal in der GK anrufen oder beim Biblical Research Institute. Kann ich ja nicht sagen. Es steht geschrieben. Und der Herr Jesus Christus, eine Glaubensschwester, hat das vorhin schön gesagt, zitiert sich selbst. Wahnsinn. Wahnsinn. Und in der zweiten Phase, damit ihr mal merkt, wie wichtig Bibelstudium ist, fängt Satan plötzlich an, die Bibel selbst zu zitieren. Wunderbar. Funktioniert auch heute in der Welt. Aber er lässt einen Passus weg. Er lässt einen ganz wichtigen Passus weg. Das ist dem Jesus Christus sofort aufgefallen. Warum? Er hat es ja selber diktiert. Aber auch da ließ er sich nicht drauf ein. Und er antwortet wieder, aber es steht auch geschrieben. Und das ist Bibelstudium, liebe Geschwister. Und wenn wir heute das Bibelstudium vernachlässigen, dann werden wir einfach nur einer Masse hinterherlaufen. Und wenn wir einen charismatischen Redner haben, einen charismatischen Theologe und Nicht-Theologe, glaubt mir, den laufen wir nach. Es steht geschrieben, sagt Jesus Christus, prüfet alles. Nicht prüfet nur ein bisschen was, prüfet alles. Prüfet auch das, was ich hier vorne sage. Nehmt das ja nicht einfach so hin, prüfet. Und die Bibel sagt, das Gute behaltet und das andere, das tut beiseite. Das ist Wachstum. Das ist Wachstum. Im zweiten Petrusbrief heißt es, wir sollen immer in der Lage sein, unseren Glauben zu verteidigen. Das ist ganz wichtig. Zu verteidigen steht da. Und zu verteidigen heißt aber auch zu sagen, ich bin Siebenten-Tags-Adventist, weil. Ich glaube an Herrn Jesus Christus, weil. Ich bin voller Hoffnung, weil. Und dann kann ich die Bibel aufschlagen und dann kann ich die Bibel zitieren. Habe ich das nicht, liebe Geschwister, nehmt es mir nicht übel, lauft ihr nur mit. Und der Mensch macht Fehler. Jeder Mensch macht Fehler. Einmal in die falsche Richtung gelaufen, ist er von sich aus nicht mehr in der Lage umzukehren, schreibt Ellen White. Da sind dann andere gefragt, in erster Linie der Heilige Geist und die Gebete der anderen. Das Gebet ist so unglaublich wichtig. Deshalb lasst euch nicht einschüchtern über Covid-19, Covid-20 und vielleicht haben wir irgendwann mal ein anderes Virus. Lasst euch nicht einschüchtern über diese ganzen Skandale mit der Lebensmittelindustrie, Umweltkatastrophen. Ja, ihr habt es doch gelesen. Gott zieht Schritt für Schritt seinen Geist zurück und überlässt ab einem bestimmten Zeitpunkt die komplette Welt dem Bösen. Das muss mir doch bewusst sein. Deswegen muss ich doch jetzt in der Lage sein zu sagen, ich bin bereit, mein Leben vollständig Jesus Christus zu übergeben. Ich vertraue ihm jetzt, wenn ich jetzt kein Vertrauen auf ihn habe, glaubt mir mal, wenn es hart auf hart kommt, ihr werdet ihm nicht vertrauen. Ihr werdet Ratschlag suchen bei einem Menschen. ihr werdet es machen. Es liegt leider in unserer Natur. Wer aber auf den Herrn vertraut, der hat das ewige Leben. Jesus Christus sagt in Johannes-Evangelium, wer an mich glaubt, der wird leben. Selbst wenn er stirbt. Und das ist doch eine Hoffnung, die wir haben, die die meisten Menschen weltweit nicht haben. Hoffnung. Hoffnung. Wir wissen, dass wir sterben. Wir wissen aber auch, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Und wir wissen auch, dass dann, wenn er wiederkommt, alles beseitigt wird, was unter dem Synonym Böse anfällt. Und daraufhin lohnt es sich doch hinzuarbeiten. Wir haben viel zu tun. Und diese ganze Corona-Phase hat auch etwas Gutes gehabt. Ich hoffe mal, bei euch auch. Zeit füreinander zu haben, an der Familie wieder enger zu rücken, öfters zu telefonieren, zu schreiben, sich dann doch zu treffen. Mal Aussprache zu halten über das, was gewesen ist. Streitigkeiten beiseite zu legen. Freunde zu besuchen, die man vernachlässigt hat. Vielleicht auch mal den anzurufen, der selbst einen Weg getan hat. Ja, da braucht man schon viel Gottesvertrauen und eine ordentliche Portion Heiligen Geist. Das hat diese Zeit auch mit sich gebracht. Wer kann das von sich schon behaupten? Andere haben diese Zeit einfach vorübergehen lassen. Ja, haben halt Fernsehen geschaut, haben sich neue Flats geholt bei Netflix oder was weiß ich wo und haben sich die Zeit totgeschlagen. Es gibt auch wunderbare andere Werke neben der Bibel. Ja, kann man fragen. Dazu stehen sie auch. Aber die Frage, die ich mir stellen muss, wenn Jesus Christus jetzt hier vor mir stehen würde, und er würde mich fragen, was hast denn du gemacht? Was wollen wir dann antworten? Ich habe das gemacht, auf was ich Lust hatte? Oder habe ich wirklich das gemacht, wo Jesus Christus sagt, tue das und lasse das andere? Liebe Geschwister, ich wünsche euch für die Zukunft einen starken Heiligen Geist. Sucht diesen Geist täglich. Du hast vorhin gesagt, am Morgen fängt das schon an. Bei mir ist das auch. Sucht den Geist, sucht die Nähe zu Jesus Christus am Morgen. Gebt doch den Tag einfach schon den Herrn in die Hände. Das ist eine Ballast weg, glaubt mir das. Der eine oder andere wird feststellen, oh, ich habe frühs aber keine Zeit. Warum haben wir frühs keine Zeit? Weil unsere Zeit ganz eng bemessen ist. Wer legt denn die Zeit fest? Der Jesus Christus? Nein, du? Wir? Dann steht auch 5 Minuten er auf. Ja, da muss man den Schweinehund schon mal überwinden. Auch am Abend, bevor wir ins Bett gehen. Legen wir noch einmal den Tag Revue in die Hände Gottes? Legen wir die kommende Nacht in die Hände Gottes? Damit wir sicher einschlafen können? Fällt uns schwer. Warum? Weil wir nach Hause fahren. Wir haben ein Haus. Wir haben eine Wohnung. Wir haben einen Garten. Alles abgezäunt. Umschließen, abschließen. Wir haben die Polizei. Da passiert nichts. Ein Trugschluss. Ein ganz großer Trugschluss. Wer das hier nicht fertig bringt in dieser Zeit des Wohlstands, wird es später auch nicht fertig bringen. Der Herr sagt in Matthäus 28, Vers 20, geht raus in die Welt und erzählt den Menschen das ewige Evangelium und tauft sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich wünsche euch von Herzen noch einen angenehmen Sabbat heute. Und vielleicht endet der Gottesdienst nicht hier. Nicht hier. Vielleicht könnt ihr Impulse mit nach Hause nehmen, am Nachmittag, auf einen Spaziergang. Vielleicht findet ihr auch dort Punkte in der Bibel, die euch schon immer interessiert haben, sprecht sie doch einfach mal an. Beredet sie doch im kleinen Kreis. Genießt die Natur, die natürliche Schöpfung Gottes. Geht nicht einfach achtlos vorbei. Versucht die Zeiträume, die wir jetzt haben, wirklich sinnvoll zu nutzen. Glaubt mir, das eine oder andere wird schon noch kommen, wo wir dann keine Zeit mehr haben werden zum Beten, weil wir keine Kraft mehr haben. Wo wir keine Zeit mehr haben werden, in eine Gemeinde zu gehen. Warum? Weil es die Gemeinde vielleicht gar nicht mehr gibt oder weil du da nicht mehr hingehen kannst. Es wird vielleicht eine Zeit geben, wo du deine Arbeit verlierst. Und es wird ein Teufelskreis draus. Und irgendwann mal hast du keine Kraft mehr überhaupt, Jesus Christus um Hilfe zu bitten. Und wenn du Jesus Christus nicht um Hilfe bitten kannst, kann dir Jesus Christus nicht helfen. Das muss uns bewusst sein. Im Alten Testament gibt es so viele schöne Passagen, auch von David, der immer wieder darauf hinweist, als ich geredet habe, als ich gebetet habe. Und im Daniel können wir die Antwort uns wie Balsam auf die Seele legen, als du bereits dieser Gedanke initiiert war, hier oben war ich schon unterwegs. Das muss man sich mal vorstellen. Der Herr ist da. Der Herr wartet einfach nur, dass ihr zu ihm kommt. Der Herr wartet auf eure Gebete. Er wartet, der Herr will benutzt werden. Er will es. Er will für euch streiten. Er will gar nicht, dass ihr streitet. Er möchte doch für euch streiten. Das ist etwas Wunderbares. Nehmt das mit in den Nachmittag, nehmt das mit in den Abend und rundet diesen Sabbat so ab, dass ihr sagen könnt, ich kann getrost die nächsten 6 Tage an die Arbeit gehen. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.